Fondsgedanken. Der Podcast zum Thema Investmentfonds.
Guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum Podcast Fondsgedanken. Titel der heutigen Folge lautet Bitcoin und Gold, Konkurrenz oder perfekte Symbiose. Mein Gesprächspartner für die heutige Folge ist Ronald Peter Stöferle. Er ist Managing Partner bei der Incrementum AG und ausgewiesener Experte für Gold und Kryptowährungen. Herr Stöferle, schön, dass Sie heute da sind.
Grüß Gott und Servus. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, ich freue mich sehr, Herr Stöferle. Sowohl Bitcoin als auch Gold haben sich ja seit Jahresbeginn, ich sag mal, es gab schon schlechtere Jahre, haben wir gerade zu Beginn gescherzt. Seit Jahresbeginn hat eben auch Bitcoin eine ordentliche Rallye hingelegt. Die Einführung von Bitcoin, ETF, die politischen Faktoren. Wie die Haltung auch der zukünftigen US-Regierung haben den Bitcoin beflügelt. Waren das Ihrer Ansicht nach die entscheidenden Treiber auch für den Bitcoin-Erfolg seit Jahresbeginn, oder habe ich was in meiner kurzen Aufzählung vergessen?
Nein, das trifft schon ganz gut. Also seit Jahresbeginn ist Bitcoin jetzt knapp 125% im Plus. Das ist natürlich eine fantastische Entwicklung. Wir sind jetzt auf 10-Jahres-Basis, habe ich es mir noch kurz angesehen. Da sehen wir eine Performance von 24.533%. Also das ist schon wirklich unglaublich, was für einen Erfolgslauf Bitcoin da hingelegt hat. Mein Kollege Marc Walleck und ich, wir beschäftigen uns ja schon seit vielen, vielen Jahren nicht nur mit Gold, sondern auch mit Bitcoin. Haben auch zwei Fonds, die Gold und Bitcoin kombinieren. Und ich glaube, wenn wir so ein bisschen zurückblicken auf die wichtigsten Events des heurigen Jahres, war sicherlich die Einführung der Bitcoin-ETFs. Also das sind schon auch sehr, sehr namhafte Firmen, wie natürlich BlackRock, VanEck, Invesco, Fidelity etc., die jetzt eben eigene Bitcoin-ETFs haben. Das erhöht natürlich die Legitimität von Bitcoin. Das macht Bitcoin zugänglich für institutionelle Anleger. Das bedeutet auch, dass Bitcoin immer mehr eigentlich aus dieser Illegalität und diesem Narrativ, dass es nur etwas für zweifelhafte Zahlungsströme ist. Also ich glaube, dieses Gegenargument kann einmal ad acta gelegt werden. Also das war wirklich ein absoluter Meilenstein. Was jetzt noch dazu kommt, ist, dass wir im heurigen Jahr im Frühling das sogenannte Halving gesehen haben. Das findet ja alle 4 Jahre statt. Also da wird die Produktionsrate von neuen Bitcoins, die halbiert sich alle 4 Jahre. Und somit ist Gold jetzt eigentlich ist Bitcoin eine härtere Währung als Gold. Das ist auch sicherlich ganz interessant. Und historisch gesehen sehen wir so ein bisschen den Sweet Spot im Zyklus meistens eben nach diesem Halving-Event. Und jetzt unmittelbar sicherlich der ganz große Preistreiber ist natürlich Donald Trump, der wirklich sehr viele Bitcoin-Befürworter um sich geschart hat, der auch sagt, dass er die 208.000 Bitcoins, die von der US-Regierung mehr oder weniger gehalten werden, also die wurden bei diversen illegalen Aktivitäten wurden die mehr oder weniger einkassiert, die möchte er ja in eine nationale Bitcoin-Reserve umwandeln. Das wären knapp 1% des zirkulierenden Bitcoin-Bestands, hätte einen Wert jetzt mal von knapp 20 Milliarden US-Dollar. Also das ist schon ein weiterer wesentlicher Punkt. Und dann Howard Lutnick wird der neue Handelsminister, der ist CEO von Cantor Fitzgerald, was ein sehr, sehr wichtiger Krypto-Custodian ist. Und insofern glaube ich wirklich, dass der Faktor Trump und eben auch seine Gefolgsleute für Bitcoin auf Sicht der nächsten Monate, wahrscheinlich auch Jahre ganz, ganz zentral sein wird. weil beispielsweise eben auch eine Steuerfreiheit von Spekulationsgewinnen im Raum steht. Also da tut sich schon sehr, sehr viel Positives im sogenannten Bitcoin-Space.
Ja, also Halving, klar, hatte ich zu Beginn gar nicht aufgezählt, aber völlig richtig, ETF, jetzt die Wahl von Donald Trump, das hat den Bitcoin auf jeden Fall beflügelt, historisch auch immer wieder extrem volatil gewesen, der Bitcoin. Bleibt das so mit Blick auf das kommende Jahr? Bleibt es das Hochrisiko-Asset oder wird es jetzt weniger stark schwanken, weil die Sicherheit gegeben ist, keine Unsicherheit momentan herrscht, dass Donald Trump beispielsweise jetzt dem Krypto-Vormarsch irgendwie einen Strich durch die Rechnung machen könnte? Bleibt es noch so volatil?
Ja, also die Volatilität hat ja grundsätzlich im heurigen Jahr abgenommen. Hat natürlich auch damit zu tun, dass eben immer mehr institutionelle Anleger, die vielleicht auch langfristiger orientiert sind, jetzt hineingehen. Wir sehen nicht nur eben staatliche Player, wie vielleicht eben die Vereinigten Staaten, zuvor El Salvador und dann jetzt auch nicht unbedingt Großmächte wie Bhutan, aber wir sehen auf Staatenebene, dass Bitcoin immer mehr eine Rolle spielt. Wir sehen es auf Unternehmensebene, Stichwort MicroStrategy natürlich. Wir sehen das auf Ebene der großen Fonds, institutionelle Player, wie beispielsweise die Universität von Wisconsin, hat in ihrem Fonds hier massiv in Bitcoin investiert. Also da merkt man schon, dass Bitcoin wirklich erwachsen geworden ist. Ich glaube aber schon auch, dass die Bitcoin-ETFs vielleicht auch dafür sorgen können, dass die Korrelation mit den traditionellen Kapitalmärkten größer sein wird. Sprich, dass hier, wenn es einmal an den Märkten crasht, an der Nasdaq beispielsweise, dass das auch massiv den Bitcoin-Preis beeinflussen wird. Wir haben es auch beispielsweise gesehen bei der Einführung der physisch besicherten Gold-ETFs im Jahre 2004. Da hat sich die Korrelation zu den traditionellen Kapitalmärkten auch ein bisschen erhöht. Also das könnten wir sicherlich sehen. Aber wie gesagt, ich glaube, das ganz Wesentliche ist für mich, dass Bitcoin da jetzt wirklich in die Champions League aufgestiegen ist, dass all diese Argumente von noch wenigen Jahren, dass es zu volatil ist, dass es zu spekulativ ist, dass es eigentlich nur für illegale Aktivitäten ist, dass es der große Energiefresser ist. All diese Narrative werden jetzt eigentlich immer mehr ausgepreist. Und wenn man es zusammenfasst und wir haben ja auch bezüglich Gold und Bitcoin eben eine sehr starke positive Meinung. Ich glaube, Bitcoin zu kaufen ist ja eigentlich eine bewusste Entscheidung, Fiat-Geld zu verkaufen, also den Dollar, den Euro zu verkaufen und stattdessen eben in eine Währung hineinzugehen, die eben nicht von Notenbankern mehr oder weniger beliebig vermehrbar ist. Ja, und das ist, glaube ich, das, was Gold und Bitcoin einfach eint. Und das ist, glaube ich, in einer Zeit, die von sehr, sehr hohen Schuldenständen, von latenten Inflationsängsten und auch vor dem Hintergrund eines zunehmend bröckelnden Vertrauens in Institutionen, in Medien, in Gesetzmäßigkeiten etc. Ich glaube, da sind solche Alternativen, die eben nicht, wie gesagt, dem Gutdünken eines Notenbankers beispielsweise unterliegen, sehr, sehr gefragt. Und ich glaube, dieser Trend wird uns weiterhin beschäftigen.
Ja, bei Gold sehen wir das ja auch auf Seiten der Notenbanker, dass da auch ordentlich zugekauft wird. Da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Bleiben wir nochmal kurz beim Bitcoin, was aber ja auch sowieso vom Tisch ist. Ich kann mich ja auch noch vor 2-3 Jahren dran erinnern. Da wurde ja auch immer über den Bitcoin-Verbot oder Kryptowährung-Verbot und solche Sachen diskutiert. Das ist ja auf jeden Fall weg vom Tisch, was ich auch die Tage gelesen habe, dass für 2025 auch spekuliert wird, dass eben die Fed, die amerikanische Zentralbank, auch strukturelle Bitcoin-Käufe aufnehmen könnte. Was wäre denn Ihrer Meinung nach die Bedeutung eines solchen Schrittes sowohl für Bitcoin als eben auch für das traditionelle Finanzsystem, wenn die Fed auf einmal anfängt, auch Bitcoin zu kaufen?
Ja, also es ist nicht vielleicht eine gewisse Spitzfindigkeit, aber nicht die Fed, sondern das US-Finanzministerium wäre es in diesem Fall. Das hätte natürlich eben auch eine sehr große Bedeutung, vor allem eben für diese Glaubwürdigkeit von Bitcoin. Ich glaube, das würde Bitcoin endgültig als Teil des Finanz- und wahrscheinlich auch Währungssystems etablieren. Das würde wahrscheinlich zu einer massiven Vertrauenssteigerung von Bitcoin führen. Vielleicht auch ein bisschen ähnlich wie die Einführung von Goldreserven in den Zentralbanken. Und wie gesagt, also der Plan von Donald Trump, da jetzt eben eine strategische nationale Bitcoin-Reserve einzuführen, das ist ein absoluter Meilenstein, ja. Also das hätte ich mir vor einigen Jahren noch nicht getraut zu träumen. Und das zeigt schon an, dass Bitcoin wirklich erwachsen wird. Also ich glaube, diese institutionelle, aber eben auch staatliche Ebene, das wird, glaube ich, der wesentliche Treiber im nächsten Bullenmarktzyklus von Bitcoin sein.
Die Preisprognosen gehen ja auch weit auseinander, eben von sechsstelligen Werten. Ich glaube, bis 100.000 Euro ist es ja auch nicht mehr weit. Und das, denke ich, Dollar wird das auch in naher Zukunft auch erreicht sein. Also eben von sechsstelligen Werten bis hin zu einem möglichen Absturz. Es wird immer alles diskutiert. Wo sehen Sie denn Bitcoin in den nächsten Monaten, Jahren, dass man so eine ungefähre Idee bekommt, wo da die Reise noch hingehen kann? Ohne jetzt Sie zu zwingen, jetzt hier eine genaue Zahl zu dem Datum nennen zu müssen.
Information, Drescher und Sie. Die Formplattform. Täglich neue Webinare, Aufzeichnungen, Videos, Podcasts und topaktuelle News aus der Formbranche. Inhaltlich strukturiert, klar fokussiert und anwenderfreundlich. Auf der Formplattform bleiben professionelle Investoren und Finanzdienstleister immer auf dem Laufenden. Mit über 120 Partnern haben Sie die ganze Breite der Produkt- und Anbieterlandschaft im Blick. Erschließen Sie die B2B-Welt der Fonds gleich jetzt unter diefondsplattform.de.
Also ich glaube, wie gesagt, vom Halving-Zyklus her sind wir jetzt eigentlich in den nächsten Quartalen im besten Teil des Zyklus. Wir würden am Ende dieses Zyklus, würden wir so um die 180.000 sehen. Ich glaube, man merkt jetzt schon, dass wir, ich habe doch auch schon einige Bullenmärkte erlebt und einige Manias. Wenn man das beispielsweise mit 2017 vergleicht, dann sind wir, glaube ich, noch nicht in so einer extremen bullischen Übertreibung. Ich sehe eigentlich nach wie vor sehr, sehr viel Skepsis. Die meisten Leute sagen, na ja, ich habe den Move verschlafen, es ist jetzt viel zu teuer, ich steige dann eben ein, wenn es korrigiert hat. Also insofern glaube ich, 180.000 ist jetzt nicht ganz unrealistisch, das wäre jetzt nochmal eine Verdopplung vom derzeitigen Preisniveau her. Ich glaube, wichtig ist, wir sind da jetzt, was die Marktkapitalisierung betrifft, bei 1,8 Billionen US-Dollar. Da wird es dann natürlich zunehmend schwieriger, weil es einfach mehr Kapital benötigt, dass sich der Preis so entwickelt wie in den vorausgegangenen Zyklen, vollkommen klar. Aber ich glaube, der Markt für Gold und für Bitcoin ist nach wie vor ein sehr großer. Also global gesehen haben alle Asset Manager weltweit Assets under Management von knapp 130 Billionen US-Dollar. Ein Großteil davon natürlich allokiert in Fixed Income, Aktien und dann natürlich Alternative Assets. Und da sehe ich schon, dass global gesehen die meisten Asset Manager in Gold massiv unterinvestiert sind. Wir haben da zahlreiche Studien zitiert und eben Vergleiche auch mit vorangegangenen Bullenmärkten gemacht. Und in Bitcoin ist es noch einmal extremer. Und wir merken es ja auch schon, wie gesagt, 2017 haben wir schon die ersten Pläne geschmiedet für für Fonds, die eben Gold und Bitcoin kombinieren. Wir haben vor fast 5 Jahren den ersten Fonds lanciert, der Gold und Bitcoin kombiniert. Und wir sehen schon, dass sich in diesem Zeitraum viel geändert hat, sowohl was die Regulatorik betrifft, denn damals war es für die Regulatoren, die wussten nicht, in welche Schublade sie Bitcoin eigentlich geben sollen. Ist es eine Commodity? Ist es ein Alternative Asset? Ist es eine Währung? Da hat sich, glaube ich, sehr, sehr viel geändert. Es hat sich auch sehr, sehr viel geändert, was die Infrastruktur betrifft. Die Handelsvolumina sind groß. Es gibt liquide Optionsmärkte, Futures-Märkte. Es gibt rundherum dieses Ökosystem ist gewachsen. Aber ich sehe immer noch, je größer die Institution und, sage ich einmal, je älter die Entscheider in diesen Institutionen, desto größer auch noch die Skepsis hinsichtlich Bitcoin. Das ist ein Prozess und normalerweise wird dieser Prozess infolge von Bullenmärkten ein bisschen dynamischer. Also insofern glaube ich, ist das Chance-Risikoprofil bei Bitcoin nach wie vor ein attraktives. Wir empfehlen, das war das neue 60-40-Portfolio, das haben wir im Goldwie Trust Report 2024 vorgestellt, da empfehlen wir eine Allokation von 5% Bitcoin im Portfolio.
Kommen wir eben dann auch auf den zweiten Teil zu sprechen, Gold, welches sich ja auch von einem Allzeithoch zum nächsten Allzeithoch springt. Man weiß gar nicht mehr, wann die Rallye endet, ob sie überhaupt endet, ob die Luft irgendwann mal raus ist, ob man jetzt noch einsteigen soll oder ob der Zug schon abgefahren ist. Die Performance von Gold, ich glaube, das wissen unsere Zuschauer und Zuhörer, ist seit Jahresbeginn auch außerordentlich gut. Wie erklären Sie die gute Performance auch von Gold? Ist es zurückzuführen eben auch auf die Zentralbankkäufe? Ist das der wesentliche Treiber gewesen?
Vielleicht wenn wir kurz auf die Performance-Tabelle schauen. Also auf Euro-Basis ein Plus von 34,1% seit Jahresbeginn. Wir haben übrigens seit dem Jahre 2009 beispielsweise gab es insgesamt auf Euro-Basis nur 3 Jahre mit negativen Vorzeichen. Im Schnitt eine jährliche analysierte Performance von 10,1%. Also das kann sich schon sehen lassen. Und wie gesagt, 34,1% seit Jahresbeginn Kursgewinn. Oder man könnte auch sagen, dass der Euro ein Drittel abgewertet hat gegenüber Gold. So würde ich es eigentlich sehen. Ich vertrete immer die These, dass eigentlich nicht der Goldpreis steigt, sondern die Kaufkraft der diversen Fiat-Währungen fällt. Ich glaube, das ist ein wichtiger Gedanke. Und Sie haben es schon angesprochen, also die wesentlichen Treiber waren heuer eigentlich sowohl die Notenbankkäufe, die jetzt konstant über 1.000 Euro sind seit 2022, seit der Invasion Russlands in der Ukraine und den darauffolgenden Sanktionen gegen Russland. Da haben viele Notenbanken eben gesehen, Notenbanken speziell aus den Schwellenländern, dass man so 400 Milliarden an Währungsreserven, wie im Falle Russlands, relativ schnell einfrieren kann. Und das war ein bisschen so ein Weckruf für viele Notenbanken. Seitdem sehen wir eben, dass Notenbanken wie beispielsweise die chinesische, die indische, aber auch die türkische, in Europa, Polen sehr, sehr stark, Tschechische Republik, Ungarn, dass die eigentlich sehr, sehr stark ihre Goldbestände aufbauen, um sich zu diversifizieren. Und dann auf der anderen Seite sehen wir aber auch, dass die Nachfrage der privaten Anleger in den Emerging Markets sehr, sehr stark ist. Die sind, kann man sagen, Investmentnachfrage und Schmucknachfrage mittlerweile für knapp 2/3 der physischen Goldnachfrage verantwortlich. Und deshalb betone ich immer, man sollte jetzt, was Gold betrifft, viel mehr nach Dubai, nach Shanghai, nach Mumbai blicken. Diese Märkte, in Wien würde man sagen, da spielt die Musi am Goldmarkt, während die westliche Welt eigentlich für Gold immer unbedeutender wird. Deshalb für mich ist Gold auch ein bisschen so ein Emerging Markets Thema. Also wenn man davon ausgeht, dass sich die Schwellenländer besser und dynamischer entwickeln, dann wird wahrscheinlich auch die Goldnachfrage aus diesen Regionen aus diesen Ländern sich weiterhin positiv entwickeln. Und das sollte eben auch die Goldpreisentwicklung durchaus beflügeln.
Spannend, das sehen ja auf jeden Fall viele Experten ganz anders. Von daher, es bleibt auf jeden Fall spannend. Wir machen einfach in einem halben Jahr wieder mal einen Podcast und dann werden wir diese Aussagen wieder einblenden. Nein, ich mache nur Spaß. Ich freue mich auf jeden Fall. Genau, nur die korrekten, richtig. Nein, es ist auf jeden Fall viele Punkte, die man auch dann nochmal separat auch in einem Webinar und in einem anderen Podcast auch nochmal aufgreifen kann. Auch das Aufholpotenzial, sowohl Silber als auch eben die Minenwerte, etwas, was auch viele auf unserer Vorplattform und auch bei Ihnen in separaten Talks, Sie haben auch eigene Formate ja auch behandelt wird. Da gibt es noch viele andere Dinge, die auch durchaus interessant sind. Jetzt haben Sie Ihre Portfolien ja auch sowohl eben mit Bitcoin als auch mit Gold ausgestattet. Ich kann mich auch an Aussagen und an Artikel und an Podcasts erinnern, wo immer auch vom Bitcoin das neue Gold Fragezeichen gesprochen wurde. Wir haben den Podcast ja heute auch mit Konkurrenz oder die perfekte Symbiose überschrieben. Kommt sich Gold und Bitcoin denn in die Haare oder ergänzen sich diese Assets äußerst gut?
Was mich etwas stört an der ganzen Diskussion ist, dass da eben so oft entweder oder gefragt wird, ja, und dass da eine künstliche Konkurrenzsituation aufgebaut wird. Ich würde eher sagen, dass Gold und Bitcoin eine friedliche Koexistenz führen, dass Satoshi Nakamoto, wer immer das auch war, Gold, aber eben auch unser Finanzwesen, unser Geldsystem und auch die Schwäche unseres Geldsystems ganz eindeutig verstanden hat und Bitcoin eben die Antwort darauf war. Beides sind alternative, nicht staatliche, nicht inflationierbare Vermögenswerte, bei denen man einfach weiß, dass es ein begrenztes Angebot gibt. Bei Gold ist die jährliche Inflation, die eben durch die Minen zustande kommt, ca. 1,6%. Bei Bitcoin ist es jetzt nach dem letzten Halving die Hälfte dessen. Also das macht beide wirklich zu attraktiven Wertspeichern. Beide sind eigentlich ziemlich unabhängig vom Fiat-System. Beide werden mittlerweile global akzeptiert. Das ist, glaube ich, auch ganz spannend, egal wo man hinkommt. Gold hat schon immer historisch gesehen eine besondere Bedeutung gehabt in jeder Weltreligion, egal ob man in eine barocke Kirche geht, in eine Moschee, in einen Tempel. Man sieht überall Gold. Auf jedem Kontinent hat Gold eine Bedeutung und ganz spannend auch im Hinblick auf Bitcoin, wenn man beispielsweise in Afrika ist, aber eben auch in asiatischen Ländern, auch hier sieht man, und das sind Länder, die eben auch sehr oft geplagt werden von hohen Inflationsraten, von schwachen Währungen, Stichwort Argentinien, Stichwort auch Venezuela beispielsweise, da hat Bitcoin eine ganz andere Bedeutung als vielleicht in der westlichen Welt. Also ich glaube, die Gemeinsamkeiten sind viel wichtiger als die Unterschiede, deshalb halten wir eben auch beide Assets in unseren Portfolios. Was mich nur auch ein bisschen stört und was wir einfach ändern wollen, ist diese enorme emotionale Aufgeladenheit. Ja? Also bei Gold, aber auch bei Bitcoin glaubt jeder, dass er eine Meinung haben muss. Und die ist entweder extrem pro oder extrem kontra. Das ist beispielsweise, wenn es um Immobilien geht oder vielleicht um Wandelanleihen oder um koreanische Nebenwerte. Da haben viele den Mut zur Lücke und sagen, kenne ich mich nicht aus, interessiert mich nicht. Bei Gold und Bitcoin ist es anders. Und da werden extrem emotionale Debatten geführt. Ich glaube, die Emotion ist als Investor nicht unbedingt der beste Ratgeber. Und insofern versuchen wir da einfach wirklich mit Research, mit Zahlen, mit Studien einfach zu zeigen, dass die Ergänzung eines Portfolios durch Gold und durch Bitcoin einfach Sinn macht im derzeitigen Umfeld, im zukünftigen Umfeld, das wir so prognostizieren. Aber ich glaube, die Emotionen sollte man da ein bisschen ad acta legen.
Und nachlesen kann man auch viele Ihrer Research-Arbeiten im Gold We Trust Report, richtig?
Genau, also der In Gold We Trust Report, der kommt jedes Jahr im Mai heraus. Und das Schöne, aber auch das Komplexe am Thema Gold ist, dass sich Gold ja klarerweise nicht verändert, aber die Welt rundherum, die verändert sich massiv. Also das heißt, wenn man Gold verstehen will, dann muss man eigentlich alles verstehen, sprich Geopolitik, Stichwort De-Dollarization beispielsweise, ist natürlich ein sehr politisches Thema. Die Zinslandschaft, Inflation, Opportunitätskosten etc. Also das macht es eigentlich sehr spannend, sehr komplex. Und das machen wir einmal im Jahr mit unserer großen Studie, knapp 400 Seiten, Gold, Silber, Minenaktien, aber auch Bitcoin. Und dann haben wir rundherum noch zahlreiche andere Publikationen, also quartalsweise beispielsweise ein Bitcoin-Chartbook, monatlich Gold-Chartbooks und jede Menge Spezialpublikationen, die Sie alle kostenfrei auf unserer Homepage runterladen können.
Das war ja schon fast die Literaturempfehlung, aber können wir auch so stehen lassen. Aber zum Schluss frage ich natürlich immer auch unsere Gäste nach einer Literaturempfehlung, Herr Schüffele. Was liegt denn momentan bei Ihnen auf dem Nachttisch? Was können Sie unseren Zuhörern mit auf den Weg geben an netter Lektüre, jetzt auch vielleicht während der besinnlichen Weihnachtstage, wenn man mal zur Ruhe kommt?
Also ich bin ein Vielleser und ein Parallelleser. Also ich lese meistens 4-5 Bücher parallel und da eben nicht nur Sachbücher, sondern auch Belletristik. Vielleicht jetzt abseits einmal von unserer Welt des Investierens auch mal ein bisschen um in den Feiertagen runterzukommen. Sehr gut ist das neue Buch vom Joachim Meyerhof. Man kann auch in die Höhe fallen. Gefällt mir sehr gut. Immer wieder sehr, sehr lustige Passagen dabei. Und dann vielleicht etwas für, wie soll man sagen, für die Produktivität, fürs Wohlbefinden. Ein Buch, das ich jetzt gerade fertig gelesen habe. Das heißt Why We Sleep. Und da geht es wirklich nur um das Thema Schlaf und die Bedeutung des Schlafes. Und wir machen uns ja alle sehr, sehr viel Gedanken um richtige Ernährung und genügend Sport. Aber das Thema Schlaf ist eigentlich ein bisschen, das führt ein bisschen ein Schattendasein. Und dieses Buch beschreibt eben wunderschön, wie wichtig der Schlaf eigentlich ist, wie man die Schlafqualität erhöht, dass Schlaf eigentlich die Basis ist und dass wir in ein bisschen so einer, wie soll man sagen, Müdigkeitspandemie uns befinden. Und jeder glaubt, er kann das vielleicht mit Red Bull und mit zig Espressi vielleicht verhindern, die Müdigkeit. Aber im Endeffekt, Schlaf ist etwas ganz, ganz Essentielles. Und dieses Buch war für mich wirklich ein absoluter Gamechanger und deshalb ist das, glaube ich, eine sehr schöne Empfehlung abseits von so klassischen Finanzmarktthemen.
Ja, ich hoffe, die Zuschauer sind während des Podcasts uns nicht eingeschlafen, aber ja, völlig richtig. Ich wollte gerade sagen, wenn das hilft, meine Damen und Herren, hören Sie auch gerne den Vorgedanken-Podcast zum Einschlafen. Herr Schüffele, vielen Dank für Ihre Zeit.
Vielen herzlichen Dank, hat Spaß gemacht. Dankeschön und alles Liebe.
Ja, meine Damen und Herren, schön, dass Sie eingeschaltet haben zum Vorgedanken-Podcast. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie den Podcast weiterempfehlen, positiv bewerten an Ihre Kollegen und Freunde und natürlich auch den Podcast gerne bei Spotify, Apple und Co. abonnieren. Gerne auch die Glocke aktivieren und ja, wie immer verabschiede ich mich hiermit aus dem ABC-Tower in Köln mit einem kölschen Tschö.
Fondsgedanken. Der Podcast zum Thema Investmentfonds.